NDR Kultur. Glaubenssachen.
Seelenpost im Schneckentempo von der vergessenen Kultur des Briefeschreibens. Eine Sendung von Karin Cionara.
Wir schreiben kaum noch Briefe. Eigentlich schade. Denn das Tippen am Bildschirm kann ganz schön ermüdend sein. Genauso wie das ständige Aufploppen von Nachrichten im Display des Smartphones. Die Videocalls und Sprachnachrichten, die ständige Erreichbarkeit. Persönliche Zeilen im Kuvert, vielleicht sogar handschriftlich und mit Tinte, haben im Alltag Seltenheitswert. Dabei sind diese leisen Botschaften meist ein Ausdruck besonderer Verbundenheit. Beim Schreiben genauso wie beim Lesen. Dazwischen können Tage liegen oder Wochen. Man muss ja auch nicht sofort antworten. Briefe sind nichts für Ungeduldige. Sie haben ihr eigenes Tempo. Der Brief ist ein greifbares Zeichen von Nähe, trotz räumlicher und zeitlicher Distanz. Eine analoge Message mit emotionalem Mehrwert, die über den Inhalt der Mitteilung hinausgeht. Zu besonderen Anlässen werden auch heute noch Briefe mit der Hand geschrieben. Seien es Glückwünsche, Dankesschreiben, Trostworte oder Beileidsbekundungen. Oder Liebesbriefe. Als Erinnerungsstücke, sorgsam verwahrt, manchmal sogar mit einer Schleife zusammengehalten, haben Briefe und Postkarten oft einen unschätzbaren Wert. Persönliche Zeilen auf Papier erfordern Zeit, Sorgfalt und Aufmerksamkeit. Welch ein Luxus im digitalen Textfluss. Würden wir etwas vermissen, wenn wir, wie unsere dänischen Nachbarn, die Briefkästen hierzulande eines Tages abschafften? Es gibt heute unzählige Möglichkeiten, in Echtzeit weltweit miteinander in Verbindung zu treten. Und wohl niemand möchte auf diese schnelle, direkte und unkomplizierte Kommunikation verzichten. Auch persönliche Zeilen lassen sich digital versenden. Allerdings fühlt sich ein Brief per Mausklick immer noch anders an als im Umschlag. Selbst wenn immer weniger Briefe verschickt werden, laut Bundesnetzagentur sinkt deren Anzahl seit Jahrzehnten kontinuierlich, bleiben sie ein Faszinosum. Beim Briefeschreiben beschäftigen wir uns meist intensiver mit unseren Gedanken und Gefühlen als beim Texten von Kurznachrichten. Und mit der Hand kann es manchmal sogar einfacher sein, sich etwas von der Seele zu schreiben. Deshalb bietet etwa die evangelische Kirche in Deutschland neben Chat, E-Mail und Telefondiensten weiterhin die alte Form der Briefseelsorge an. Nicht mehr in jeder Landeskirche, sondern gebündelt für die Menschen zwischen Husum, Hildesheim und Heidelberg. Auch hier ist der Trend rückläufig. Doch nicht nur die Älteren suchen seelischen Rat und Trost per Post. Auch Jugendliche entscheiden sich inzwischen wieder für die analoge Form des Schreibens, beobachten die Seelsorgeteams. Liegt das im allgemeinen Retro-Trend? Oder könnte es sein, dass im digitalen Zeitalter alte Kulturformen wie das Briefeschreiben zu ihrer ursprünglichen Stärke zurückfinden? So verfassen etwa auf Initiative der Young Caritas bundesweit junge Menschen Briefe gegen Einsamkeit, die in Alten- und Pflegeheime verschickt werden, zu christlichen Festen oder als Sommergruß an einen fremden Herzensmenschen. Auf diese Weise werden jährlich mehr als 10.000 Briefe von Kindern und Jugendlichen geschrieben und verschickt. Und manchmal entwickeln sich sogar kleine Briefwechsel zwischen den Generationen. Der Brief gehört zu den ältesten Medien der Nachrichtenübermittlung. Für Rechnungen, Verträge, Urkunden oder als Seelenpost. Bereits seit der Antike wird der Brief auch als Kunstform verstanden. Profi-Schreiber wie Cicero oder Plinius der Jüngere nutzten diese Form, um über philosophische oder politische Fragen zu reflektieren. Zu den berühmten Briefeschreibern der Bibel zählt der Apostel Paulus. Schließlich hatte der engagierte Christ eine besondere Mission. Mit seinen Schreiben hielt der reisende Theologe aus Kleinasien, der heutigen Türkei, nicht nur die frühen christlichen Gemeinden am Mittelmeer zusammen. Seine Briefe und die seiner Mitautoren gingen als Teil der Heiligen Schrift in das Neue Testament ein. Die theologischen Botschaften, Gebete und Segensformeln wurden vor allem als Hörbriefe komponiert, abgeschrieben, untereinander ausgetauscht und den Gläubigen vorgelesen, um sie zu motivieren oder auch um Streit in den frühen christlichen Communities zu schlichten. Oft gab es mehrere Entwürfe und Überarbeitungen. Die Briefe gingen durch viele Hände. So schreibt der Apostel Paulus in seinem zweiten Brief an die Gemeinde in Korinth:
Ihr seid unser Brief, in unser Herz geschrieben, erkannt und gelesen von allen Menschen. Ist doch offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid, durch unseren Dienst zubereitet, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne Tafeln, nämlich eure Herzen.
Ein starkes Bild. Die Gemeinde als Brief Christi. Als Glaubensgemeinschaft, die ihre Geschichte mit Gott immer weiterschreibt. Im Gelingen wie im Scheitern. Glauben, schreiben, zweifeln und verzweifeln. Die Briefe des wohl berühmtesten Liebespaares der mittelalterlichen Kirchengeschichte, dem Ordensmann Pierre Abelard und seiner Schülerin und klugen Geliebten Heloise, bewegen sich stilsicher zwischen Leidenschaft, Sinnlichkeit und Verzicht, zwischen Schuld, Reue und Pflicht. Auch wenn die Echtheit dieses Briefwechsels von hoher literarischer Qualität nicht restlos geklärt ist, geht man heute in der Forschung davon aus, dass er einen authentischen Kern hat. Die heimliche Liebesgeschichte des Paares fand ein brutales Ende. Abelard wurde entmannt. Er und Heloise zogen sich in verschiedene Klöster zurück. Aus ihrem Nonnenkloster schreibt Heloise an den Geliebten:
Liebster, ich brauchte ja nur die ersten Worte anzusehen, um eure Schrift zu erkennen. Und da ich den Briefeschreiber so fest in meinem Herzen trage, so versenkte ich mich in heißer Hingabe in seine Worte. Ist mir auch der Mann verloren, soll doch aus seinem Wort sein Bildnis mich beglückend anschauen.
Ein intimes Zeichen der Nähe, auch wenn der Adressat weit weg ist und die Antwort lange auf sich warten lässt. Abelard antwortet zunächst zurückhaltend.
Seit wir uns von der Welt zurückgezogen, um Gott zu dienen, habe ich dir noch kein Wort des Trostes und der Mahnung geschrieben. Die Tatsache, die du so feststellst, ist richtig. Ihre Deutung ist unrichtig. Ich habe geschwiegen, aber nicht aus Gleichgültigkeit, sondern in meinem Vertrauen auf deine eigene Klugheit. Wenn Gottes Gnade einer Frau im reichsten Maße alles geschenkt hat, was Not tut, so durfte ich annehmen, sie brauche meine Briefe nicht.
Der streitbare Theologe Abelard schrieb dann aber doch lange, tröstende Zeilen. Diese Fernbeziehung in Briefen zeigt, wie das Liebes- und Intellektuellenpaar seine tragische Geschichte zu verarbeiten versucht. Den Schmerz, die Selbstbefragungen, das Ringen mit Gott und den Konventionen der Kirche. Dabei kommt es zu einem Transzendieren der Gefühle, die sich womöglich nur auf Abstand und schriftlich in Worte fassen lassen. So schreibt Heloise:
Was wir beide getan, es ist in meiner Seele wie eingemeißelt. Ort und Stunde stehen mir sogar vor Augen, und immer bist du dabei. Ich erlebe alles wieder und wieder mit dir, und selbst im Schlaf komme ich von meinen Erinnerungen nicht los.
Eine Love Story in Briefen, allerdings ohne Happy End. Der Liebesbrief als Schnittpunkt von Schreiben und Begehren gehört über die Jahrhunderte hinweg zu den kulturellen Konstanten. Schriftlich lässt sich mitteilen, was im Gespräch aus Scham vielleicht ungesagt geblieben wäre. Welche Wirkung Briefe haben können, hat der niederländische Maler Jan Vermeer in vielen seiner Werke variiert. Schreibende Frauen hat er hier ebenso in Szene gesetzt wie Leserinnen, die einen Brief in den Händen halten, wie das brieflesende Mädchen am offenen Fenster. Die junge Frau liest aufmerksam. Ihr Gesicht spiegelt sich in der Fensterscheibe. Sie ist völlig versunken, beinahe so, als handelte es sich beim Lesen um eine Form der Andacht oder um ein Gebet. Eine äußerst intime Szenerie. Dass es um einen Liebesbrief gehen könnte, verrät der antike Liebesgott Cupido als Bild im Bild. Vor ihm auf dem Boden liegen zwei Masken als Zeichen der Heuchelei. Der Liebesgott zertritt sie, um die Wahrheit des Gefühls zu symbolisieren. Der innige Wunsch nach wahrer Liebe im gemeinsamen Glauben spricht aus den Briefen zwischen dem Dichter und Theologen Johann Gottfried Herder und seiner späteren Ehefrau Maria Caroline Flachsland. Als Herder 1770 eine Predigt in der Schlosskirche zu Darmstadt hielt, verliebte sich die 20-Jährige Hals über Kopf in den Mann auf der Kanzel. In ihren Erinnerungen hält sie später fest:
Ich hörte die Stimme eines Engels, und Seelenworte, wie ich sie nie gehört. Den Nachmittag sah ich ihn, stammelte ihm meinen Dank. Von dieser Zeit an waren unsere Seelen nur eins und sind eines. Unser Zusammenfinden war Gottes Werk. Von diesem Tage an sahen wir uns täglich.
Doch Herder war beruflich viel unterwegs. So zog sich der anschließende Briefwechsel über gut 2 Jahre hin. In diesen Liebesbriefen übersetzte das Paar die Gefühle füreinander in eine geradezu religiös überhöhte Sprache. Für Herder wurde die Liebe zu Caroline zu einem Glaubensbekenntnis. Er schreibt ihr im Oktober 1772:
Wo Liebe ist, da ist Glaube. Und der Glaube ist so ein besonderes Ding, das nicht von Vernunft, von Erklärlichkeit abhängt, sondern was da ist, glaubt und daran nicht zweifelt. Denn er sieht's, es ist da. Und wenn er's 1000-mal nicht erklären könnte. Sehen Sie, meine einzige Freundin, deren Hand und Herz in der meinen liegt, das ist mein einziges Glaubensbekenntnis und der völlige Grund meiner Ruhe und Aufopferung. Ich sehe, du liebst mich. Und das sehe ich so offenbar, dass es blödsinnig wäre, auf einen Beweis zu warten.
Als Theologe, Prediger und künftiger Ehemann übernimmt Herder sogar die Rolle eines Betenden, wenn er formuliert:
Hier knie ich vor dir, liebe holde Seele. Ihr Geist soll mich umschweben und, oh Gott, könnten Sie jedes Mal das Gebet fühlen, das ich an Ihren geliebten Schatten in jeder Einsamkeit richte.
Zeilen, die uns heute eher fremd und pathetisch vorkommen. Eine Mischung aus Privatbeichte, persönlichem Glücksstreben und Gottesdienst. Die Korrespondenz der beiden fiel in die große Zeit der Briefkultur im 18. und 19. Jahrhundert, in der Literatur, Religiosität und tiefe Gefühle in besonderer Form aufeinander bezogen werden. Ein ehrgeiziges Konzept. Novalis, der Philosoph und Dichter der Romantik, bringt es auf den Punkt.
Der wahre Brief ist seiner Natur nach poetisch.
Einen besonderen Reiz haben Briefe, die jahrzehntelang in alten Kisten, auf Dachböden oder im Keller verstaut und später vergessen wurden. Kürzlich wurde ein Karton mit vergilbten Liebesbriefen zwischen der Schriftstellerin Anna Segers und ihrem späteren Mann Laszlo Rodvani, einem damals privat eher unbeholfenen jungen Kommunisten der Weimarer Republik, entdeckt und editiert. Die Briefe zeigen, neben verspielten Formulierungen und liebevollen Ratschlägen, wie sehr es der jungen Anna Segers in diesem Zwiegespräch auch um ihre Selbstverortung als Schriftstellerin geht. Wer die Briefe der anderen liest, darf sich ihnen besonders nahe fühlen. Als Jahrhundertbriefwechsel gilt heute die poetisch aufgeladene Korrespondenz zwischen Ingeborg Bachmann und Paul Celan, die sich im Frühjahr 1948 im Wien der Nachkriegszeit begegnet sind, ein Liebespaar wurden und doch nie wirklich zueinander kommen konnten. Ein Konvolut, das lange Zeit im Verborgenen blieb. Erst zu Beginn des 21. Jahrhunderts wurde ihre komplizierte Liebesgeschichte als Briefwechsel unter dem Titel Herzzeit zur öffentlichen Angelegenheit. Briefe und Verse, in denen sich die Grenzen zwischen persönlichen Mitteilungen und dichterischem Formwillen immer wieder verschieben. So als wollte sich das Paar beim Schreiben auch literarisch gegenseitig übertreffen. Nähe und Distanz haben in diesen Zeilen einen besonderen Klang. In einem Briefentwurf, den Ingeborg Bachmann etwa 1 Jahr nach ihrer ersten Begegnung in Wien verfasst, dann aber abgebrochen hat, formuliert sie an Paul Celan, der in Paris lebt:
Paul, lieber Paul, ich habe Sehnsucht nach dir und unserem Märchen. Was soll ich tun? Du bist so weit weg von mir und deine Kartengrüße, mit denen ich bis vor kurzem noch so zufrieden war, sind mir nicht mehr genug. Immer geht's mir um dich. Ich grüble viel darüber und spreche zu dir und nehme deinen fremden, dunklen Kopf zwischen meine Hände und möchte dir die Steine von der Brust schieben, deine Hand mit den Nelken freimachen und dich singen hören.
Und Paul Celan, der nur knapp dem Massenmord der Nazis an den Juden entronnen ist, schreibt ihr am 20. Juni 1949 aus Paris:
Ingeborg, ungenau und spät komme ich in diesem Jahr. Doch vielleicht nur deshalb so, weil ich möchte, dass niemand außer dir dabei sei, wenn ich Mohn, sehr viel Mohn und Gedächtnis, ebenso viel Gedächtnis, 2 große leuchtende Sträuße auf deinen Geburtstagstisch stelle. Seit Wochen freue ich mich auf diesen Augenblick. Paul.
Briefe mit lyrischen Zwischentönen. Mohn wurde für das Dichterpaar zum existenziellen Symbol ihrer komplizierten Liebe, der Vergänglichkeit und der Fragilität des Lebens. 1952 erschien Paul Celans Gedichtband mit dem Titel Mohn und Gedächtnis. Doch nicht nur Künstlerpaare erfinden in ihren Briefen eigene Bilder und Sprachformen. Wer verliebt ist, entwickelt oft eine enorme Kreativität. Wobei Liebesbriefe oft auch dann geschrieben werden, wenn es eigentlich gar nichts zu schreiben gibt. Und so zielt dieser Überschuss an Emotionen auf ein imaginäres Echo in den Herzen der Lesenden. Dabei ist das Wie oft wichtiger als das Was. Längst haben Forscherinnen und Forscher auch Briefe von Alltagsmenschen untersucht. Wann wird geschrieben? Auf welchem Papier? In welcher Umgebung? Mit welcher Absicht? Wie ist der Brief gestaltet? Ist er am Rand mit Bildern verziert? Oder finden sich sogar Spuren von Tränen zwischen den Zeilen? Auch deshalb gelten Briefe als Spiegel der Seele. Als Akt der Selbstbefragung, Selbstvergewisserung und Beziehungspflege und als Auskunftsmaterial darüber, was die Menschen im Alltag beschäftigt, verknüpfen sich beim Schreiben verschiedene Ebenen. Persönliche Briefe gehören zum kulturellen Gedächtnis einer sich verändernden Gesellschaft. Sie lassen sich auch als Seismographen für politische Stimmungslagen und soziale Entwicklungen lesen. Die Auswandererbriefe aus dem 19. Jahrhundert etwa, von Menschen, die in die USA emigrierten, um im Land der unbegrenzten Möglichkeiten, wie man damals annahm, ihr Glück zu versuchen, bezeugen, wie wichtig und stabilisierend der Kontakt zu den Daheimgebliebenen war. Und was treibt die Menschen heute um, wenn sie zu Stift und Papier greifen? Briefe verbinden. Und bleiben zugleich eine Botschaft an sich selbst, egal an wen sie adressiert sind. Dabei wurde der Brief schon vor weit mehr als einem halben Jahrhundert totgesagt. In einer Zeit, als das Telefon Einzug in die Privathaushalte hielt und vom Internet noch nicht die Rede war, vermutete der Kulturphilosoph Theodor W. Adorno:
Subjektiv aber sind die Menschen im Zeitalter des Zerfalls der Erfahrung zum Briefschreiben nicht mehr aufgelegt. Einstweilen sieht es so aus, als entzöge die Technik den Briefen ihre Voraussetzung. Weil Briefe angesichts der prompteren Möglichkeiten der Kommunikation, der Schrumpfung zeiträumlicher Distanzen nicht mehr notwendig sind, zergeht auch ihre Substanz an sich.
Oder der Brief wird zum Ereignis. Nicht aus nostalgischen Gründen, sondern als besonderes Zeichen der Wertschätzung, der Nähe und Nahbarkeit. Womöglich mit Zeichnungen verziert, persönlich adressiert und mit einer schönen Briefmarke versehen, unperfekt, berührbar und unterwegs im Schneckentempo. Vielleicht brauchen wir ja beides. Die sekundenschnelle Kommunikation im Netz und entschleunigte Briefe über Gott und die Welt als Gegenentwurf. Per Post zum Anfassen, Sammeln und Aufbewahren. Gerade in kommunikativ oft aufgeladenen Zeiten wie diesen zeigen Briefe, wie es auch gehen könnte. Sich Zeit lassen, die Botschaft in Ruhe aufnehmen, darüber nachdenken, antworten, abschicken. Wer Briefe schreibt, kann seinem Gegenüber nicht einfach ins Wort fallen. Durch Gesten den Verlauf der Konversation beeinflussen. Wer Briefe liest, muss eine bestimmte Position erst einmal bewusst aushalten, um dann eine Antwort zu finden. Es geht also nicht vorrangig um eine forsche Reaktion, sondern um eine respektvolle Interaktion, die, und das haben die zahlreichen Beispiele aus der Geschichte des Briefeschreibens ja gezeigt, nicht immer eine gemeinsame Meinung ausdrücken muss. Selbstverständlich soll nichts romantisiert oder der Fortschritt einfach zurückgedreht werden. Jede Zeit hat eben ihre bevorzugte Art der Kommunikation. Aber Briefe bleiben ein Angebot. Wie gut, dass es noch Briefkästen gibt.
Seelenpost im Schneckentempo. Von der vergessenen Kultur des Briefeschreibens. Sie hörten eine Sendung von Karin Cionara. Es sprachen Sonja Beiswenger, Sonja Schilowitzki und Henning Hartmann. Zu hören und nachzulesen im Internet unter ndr.de/kultur. Und auch in ARD Sounds. Am kommenden Sonntag in den Glaubenssachen mit Harfe, Laute und Posaune. Das Himmelsorchester. Über die Instrumente in der Bibel.
NDR Kultur.